Es ist ein schöner Tag im Sommer 2019 und ich besuche mit einer Freundin das Festival Perspektiv in Saarbrücken. Wir betreten das E-Werk, das ist eine ehemalige Industriehalle. Ein großes, kühles, stählernes Gebäude. Und die Veranstaltungshalle, die ist dunkel und in der Mitte ist eine Treppe aufgebaut. So eine Art Tribüne. Ich gehe die Treppe hoch und setze mich ganz oben auf einen Platz. Vor mir sitzen andere Besucher und Besucherinnen und wir blicken gemeinsam auf eine kleine, düstere Stadt aus Karton und Blei. Wir sehen graue Baracken, Stacheldrahtzäune, einen kleinen Bahnhof mit einem Gleis, Überwachungstürme und ein Tor, über dem der Schriftzug »Arbeit macht frei« in blauem Licht aufleuchtet. Ich besuche das Theaterstück Kamp. Ein Stück, das eine Nachbildung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz auf die Bühne bringt. Seit 2005 wird es von dem Rotterdamer Künstlerkollektiv Hotel Modern aufgeführt. Hotel Modern wurde 1997 gegründet und besteht aus den Schauspielerinnen Alain Hornweg und Pauline Kalka und dem bildenden Künstler und Performer Hermann Helle. Die KünstlerInnen vermischen visuelle Kunst, Marionettentheater, Film und Performance. Und anhand von Modellen ist es ihnen möglich, einen Blick aus der Makroperspektive auf die Welt zu werfen. So sitze ich also oben auf der Tribüne und es ist ganz ruhig. Ich schaue auf das Lager und dann plötzlich ertönt das Horst-Wessel-Lied. Ein Kampflied der SA, die Parteihymne der NSDAP. Ein Lied, das zu verschiedensten propagandistischen Zwecken während der NS-Zeit verwendet wurde. Die Schauspielerin, Theatermacherin und Mitbegründerin des Künstlerkollektivs Pauline Kalka erklärt mir:
This music is also very energetic, so that's why we start with this music, with the Horst Wessel lied, because it was also like they were the Nazis. They thought we are going to do something great, you know. They were so positive about their worldview and what they're gonna reach, what they wanted. They really had ideals, which was also appealing. So we wanted to start with that ideal energy, also for musical reasons. Like if you start with a lot of energy and then you go down, you're more brought into it.
Die KünstlerInnen bewegen kleine handgemachte Figuren. Die Körper bestehen aus Draht und sind in schwarz-weiß gestreifte Stoffe gehüllt. Ihre Köpfe wurden aus Lehm geformt, mit zwei Löchern als Augen und ein etwas größeres für den Mund. Die 3000 Figuren werden von einer kleinen Kamera gefilmt und die gefilmte Handlung wird dann live auf einer großen Leinwand projiziert. Es ist ein bisschen so, als würde ich einen Film schauen und das Making-of des Films gleichzeitig sehen. Auf der Leinwand sehe ich eine Szene auf einer Baustelle. Zwei Häftlinge zersägen einen Baumstamm und die Säge, die wirkt richtig groß und schwer in den Händen der dünnen Figuren. Ein anderer Häftling läuft gebückt durch das Bild. Sein Rücken, der beugt sich unter der Last eines schweren Sackes. Die Kamera schwenkt zu Häftlingen, die einen großen Klotz tragen. Materialien werden zusammengetragen und Säcke aufeinander gestapelt und schwere Lasten geschleppt. Mein Blick wendet sich einem Häftling zu, der den Boden hinter einem Galgen fegt. Mehrere SS-Männer stehen daneben. Hermann Helle hat die Kleidung von SS-Männern aus Fotokopien von alten Fotografien ausgeschnitten und auf die Figuren geklebt. Nun sehe ich, wie eine der KünstlerInnen die Schlaufen des Galgens um die Hälse von drei Häftlingen hängt. Auf der Leinwand sehe ich die Gesichter der Häftlinge in einer Nahaufnahme. Die Gesichter sehen ähnlich und doch einzigartig aus. Noch stehen die Häftlinge mit den Füßen auf Klötzen. Doch dann werden die Klötze plötzlich weggerissen und die Körper schwanken hin und her. In der nächsten Szene filmt die Kamera den Bahnhof. Ein Zug fährt auf die Kamera zu, an ihr vorbei und hält an. Die KünstlerInnen öffnen die Waggons und nehmen dutzende Figuren heraus und positionieren sie auf dem Bahnsteig. Die Figuren tragen Anzüge, Kleider und Mäntel. Ihr Gepäck liegt neben ihnen und es wirkt, als sei ihnen das Gepäck abgenommen worden. Familien mit Kindern sind auch dabei. Die Kinder liegen in den Armen der Mütter. Die Kamera filmt jede der Personen und zeigt ihre Gesichter jeweils in einer Nahaufnahme. Und dann Szenenwechsel. Das Licht fängt an zu flackern. Ich sehe Dosen, auf denen Totenköpfe abgebildet sind. Die Kamera schwenkt nach rechts und ich sehe, dass auf dem Boden ein Holzstück liegt. Eine Figur, die eine Gasmaske trägt, zieht das Holz weg und unter dem Holz öffnet sich eine kleine Luke. Die Figur nimmt drei Dosen und schüttet den Inhalt in das Loch. Unter dem Loch befindet sich ein Raum. Davor liegen kreuz und quer Schuhe verteilt. Auf einem Schild steht: Sauberkeit ist halbes Leben. Neben den Schuhen liegen noch weitere Klamotten. Die Kleidung sieht aus wie jene, die die Deportierten am Bahnhof trugen. In der Kammer, in die das Pulver geschüttet wurde, liegen nun viele nackte Figuren auseinander. Es wirkt fast so, als seien sie miteinander verschmolzen. Sie liegen regungslos da und stellen vergaste Leichen dar. Sie wurden aus Heißkleber geformt, der um Drahtgestelle herumgeschmolzen ist. Ein Häftling zieht nacheinander nackte Leichen aus der Kammer. Über der Tür der Kammer ist ein Duschsymbol abgebildet. Der Boden, auf dem zuvor die Leichen lagen, wird nun von einem Häftling geschrubbt. Und jetzt stehen plötzlich wieder weitere Figuren vor der Kammer eng aneinander. Die Kamera, die filmt eine Frau in einem Kleid. Und das Kleid fällt von ihrem Körper und sie steht da nackt im Raum. Ein Häftling nähert sich der Frau und führt sie in die Kammer. Er muss sie wohl überreden, den Raum zu betreten.
We just show one woman and she doubts, she goes, and then also somebody comes to her, an inmate, talking her in. This is also what we saw on a Shoah documentary, that people when they had to calm down the people who were going to be gassed, because they had to believe the lie and the killing should succeed, so they had to stay calm. It should go be calm, and so of course these things are also what part of what happened, so it's also part of the story.
Während des ganzen Stückes gibt es kein gesprochenes Wort. Aber ich höre es knarzen, ich höre es quietschen. Ich höre, wie eine Schubkarre geschoben wird oder wie der Boden gefegt wird. Und ich konnte auch hören, wie der Zug einfährt. Aber jetzt höre ich, wie ein SS-Mann mit einem Knüppel mit voller Wucht auf einen Häftling einschlägt. Auf einen Häftling, der unter der Last eines schweren Sacks umgekippt ist und nun reglos am Boden liegt. Mein Bauch zieht sich zusammen. Ich kann es kaum ertragen, diese Szene zu sehen. Es gibt keinen Dialog, keine schnellen Schnitte, die ablenken könnten. Man ist gezwungen, über eine Minute lang Zeuge purer Gewalt zu werden. Ich vergesse, dass es eine Puppe ist, die geschlagen wird. Ich sehe echte Personen. Ein zweiter Wärter taucht neben dem nun am Boden liegenden Häftling auf. Er hat eine Schippe in der Hand und er schaut sich den Häftling an, schlägt nochmal mit der Schippe auf ihn ein und lässt ihn dann am Boden liegen. Und dann höre ich einen Paukenschlag. Der Radetzky-Marsch ertönt, während zwei Häftlinge den reglosen, toten Häftling in einen Waggon hiefen und wegfahren. Nun erscheinen auf der Leinwand auch die musizierenden Häftlinge. Einer spielt Akkordeon, ein anderer spielt Geige und weitere spielen Blasinstrumente. Es ist dunkel und einzig die Musiker werden beleuchtet. Die Kamera dreht sich und ich sehe, dass viele Häftlinge das KZ durch das Eingangstor betreten.
The Radetzky March, we really heard of a testimony that the orchestra had to play that in order for the prisoners to, you know, to get energy to walk, and when they arrived from working, because it was also a slave camp. So also, as we showed gassing, there were gassings, but there were also laborers that got back and lived there, slept there. So there was also this thing like, oh, we're going to show all these masks coming in with this Radetzky Mars music.
Danach sehe ich, wie die KünstlerInnen tausende der kleinen Figuren nebeneinander aufstellen. Sie stehen in Reihe und Glied neben den Baracken und neben dem Gleis auf dem Appellplatz. Ein Wärter zielt von einem Überwachungsturm aus mit einer Waffe auf die Menschenmasse. Mit der kleinen Kamera filmen die KünstlerInnen langsam die Gesichter der Häftlinge. Die einzelnen Gesichter der Häftlinge füllen die Leinwand. Über mehrere Minuten geht das so. Und es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Der Sounddesigner hat es geschafft, der Zeit eine Form zu geben. denn während des Appells wurden in den Konzentrationslagern alle Häftlinge gezählt. Sie mussten für Stunden stillstehen. Und weil zwei Häftlinge fehlten, dauerte etwa der Abendappell am 14. Dezember 1938 in Buchenwald 19 Stunden bei minus 15 Grad. Dabei erfroren über 70 Häftlinge. Unzählige trugen bleibende Schäden davon. Die Appelle wurden auch oft genutzt, um Prügel und andere Terrorstrafen gegen die Häftlinge zu vollziehen. Wobei zur Abschreckung das gesamte Lager anwesend sein musste.
Yeah, kind of alienation that we wanted to show. But at the time of the creating this scene of the appeal, the puppets are not moving. They're not doing anything because the idea was they had to stand still with such a with all of them. So then we moved the camera also to just to get also the idea of man. There are so many of them, because so that's the point. Also because it's the counting. It's about the amount of people that were there. So then with the camera movements, we worked on that, just finding ways to show, yeah, to tell how many is this, and also that it takes long.
Eine grausame Szene folgt der nächsten. Es ist dunkel im Lager und ein Häftling schleicht sich durch die Dunkelheit und nähert sich einem Hochspannungszaun. Entscheidet sich für den Tod und springt an den Zaun. Darauf folgt eine weitere Szene in der Gaskammer. Und ich sehe oft, dass Hab und Gut der Ermordeten an einer Stelle gelagert und gesammelt wird. Darunter Sparschweine, Kinderspielzeug, Essensvorräte, Kuscheltiere, Werkzeug, ein Fernrohr, Porzellangeschirr und eine Menorah, also ein Kerzenständer mit sieben Armen, eines der bekanntesten Symbole des Judentums. Dann sehe ich, wie Leichen in Krematorien in Öfen geschoben und verbrannt werden. Bis ein fröhliches Jagd- und Soldatenlied ertönt. Alkoholflaschen und schunkelnde SS-Männer füllen die Leinwand. Einer zeigt den Hitlergruß. Einer liegt betrunken in einem Hochbett. Ein anderer sitzt auf dem Boden. Geweihe und ein Wildschweinkopf schmücken die Wände.
And then, yes, this party music, das Grüne Wald. It was like, as we know that they partied a lot and got drunk. Not because they were happy, not because they were sadists, but also because they had this job and probably a lot of them did not like.
Die Musik geht aus. Ich sehe einen Berg. Einen Berg aus Leichen. Viele nackte Körper liegen leblos übereinander. Man sieht Knochen, Skelette, Schädel, aufgetürmte, zerfallene und verwesene Körper. Doch eine Person regt sich. Sie ist nackt und liegt auf dem Leichenberg. Mit viel Kraftaufwand richtet sie sich auf. Ihr Kopf hängt tief am Boden und sie robbt sich durch die Leichen. Und dann sich auf der Leinwand eine der Baracken von innen. Die Häftlinge liegen zusammengefercht auf mehrstöckigen Holzgestellen. Ich höre es schnarchen, ich höre eine Eule rufen, ich höre, wie Menschen atmen. Auf den engen Schlafplätzen liegen mehrere Häftlinge aufeinander. In dem engen Raum brennt grelles Licht von der Decke. Nun geht auch dieses Licht aus. Es ist ganz dunkel. Ich höre nur noch das Schnarchen und Atmen der Häftlinge. Bis auch diese Geräusche verstummen. Jetzt ist es dunkel und ruhig. Und dann kommen die KünstlerInnen auf die Bühne. Das Licht geht an, das Stück ist vorbei, aber der Applaus kommt zögerlich.
Daran kann ich mich gut erinnern. Dann als das Stück vorbei war, ich glaube, der Applaus, der kam nämlich auch so ganz langsam und bedacht. So eigentlich, was man ja nach einem wirklich guten Theaterstück erwartet, sind ja dann ist ein krasser Applaus mit vielleicht Standing Ovations, aber das wäre halt auch gar nicht angebracht gewesen und alle waren noch so ganz bloß kein Laut machen.
So erinnert sich Laura. Mit ihr zusammen habe ich das Stück besucht. Ich habe sie 2 Jahre nach unserem Besuch nach ihren Erinnerungen befragt.
Also ich erinnere mich tatsächlich echt noch ziemlich gut an das Stück. Als ich so drüber nachgedacht habe, ich habe ja schon ein paar Theaterstücke gesehen und so, das ist mir echt noch ziemlich gut in Erinnerung geblieben. Ich musste da eigentlich nicht groß drüber nachdenken. Vor allem einfach durch diese Art, wie sie das Stück eben gestaltet haben, also durch die kleinen Figuren und dass sie das dann live gefilmt haben. Ich fand das schon einfach super beeindruckend. So die Art von Theater habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Genau, daran erinnere ich mich einfach super gut und auch so an das Gefühl, als man danach da rausgegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass wir alle irgendwie so total still waren. Keiner wusste so richtig, was man sagen soll. Oder es gab auch, glaube ich, einfach nichts zu sagen, weil das so starke Gefühle irgendwie waren, mit denen man da rausgegangen ist. Und es hat einen irgendwie so ein bisschen sprachlos gemacht, das Stück.
Nach dem Stück durften wir und die anderen ZuschauerInnen das Modell von Nahem betrachten. Danach haben die KünstlerInnen zu einer Diskussion eingeladen. Jede Frage konnte gestellt werden. Ich habe Pauline Kalka in unserem Interview gefragt, wie das Stück von der jüdischen Community aufgenommen wurde. Denn ihr war es besonders wichtig, die jüdische Community mit einzubeziehen, und sie hat mehrmals betont, dass sie mit Überlebenden von Auschwitz gesprochen hat.
Because there was also a survivor, she did not come, she didn't want to see it, but there was another woman who actually also was a victim of Dr. Mengele. She came, I think, four times to see the show with different family members. So and she was really like, this was it was like, and finally she could share some of it.
Vor der ersten Premiere wurden Überlebende eingeladen. Sie durften sich das Modell anschauen, und Pauline Kalka war es wichtig, so eine Art Erlaubnis von ihnen zu bekommen.
For me, and also the survivors that we talked to, we brought them to the model before we had premiere, because I, in a way, I wanted their approval.
In einem Interview mit der New York Times sagt Pauline Kalka, dass Camp gute Kritiken erhalten hat. Außer in Deutschland, wo Camp ein gemischtes Echo hervorrief. Sie glaubt, dass die Deutschen immer noch herausfinden, wie sie mit diesem Teil ihrer Geschichte umgehen sollen. KritikerInnen beschwerten sich, dass die Verwendung von Puppen es banal erscheinen lässt. Oder sie dachten, es sei geschmacklos.
It's also a very difficult perspective if you're, you know, if you're in the so-called victim side, it is easier in a way than if you're on the perpetrator side, because you think, what is this telling me? Is this telling me that I'm bad?
Ich habe Pauline Kalka in unserem Interview als einen sehr positiven und humorvollen Menschen wahrgenommen. Sie war total offen, sodass wir auch über ihre persönlichen Beweggründe sprechen konnten. Was bringt sie dazu, Kunst zu machen, und was motiviert sie dazu, eine Miniaturnachbildung von einem Vernichtungslager auf die Bühne zu bringen?
Well, I think there are many different reasons to make art. I think there's not one reason to make art. You know, art can be, you can, our artist, you can, or and even one artist can have different reasons to make art. You know, at one point you want to express your happiness, or maybe you're just bored and you do it because making art is also an adventure. So you can also have the motivation, oh, I'm bored, let's create an adventure and take along people with me. Or you can think, oh, I don't understand this, I really want to understand it. And I think that's also for me one of the motivations of camp, like from what it was like a fairy tale, but you know it is not a fairy tale.
Sie wollte verstehen. Sie wollte verstehen, wie ihr Großvater gestorben ist. Denn ihr Großvater hat nie eine Beerdigung bekommen. Alles, was ihr Vater hatte, war ein Schreiben vom Roten Kreuz. Gestorben in Auschwitz im Oktober 1943. Pauline Kalka sagt, dass sie immer die Trauer ihres Vaters gespürt hat. Den Schock, dass sein Vater am Ende des Krieges nicht zurückkommen wird, hat Pauline Kalkas Vater sein Leben lang mit sich getragen. Und sie sagte mir, dass auch sie diesen Schock übernommen hat und sich oft gefragt hat, ja, wohin ist mein Großvater verschwunden? Und so hat sie den Ort, an dem ihr Großvater starb, nachgebaut. Unbewusst hat sie versucht, ihn dort zu finden, sagt sie.
But the strange thing is that it was also a bit delusional, because I did not find him there, of course. So in a way, I was at one point even a bit disappointed that even that I thought, okay, now I created this, but yeah, still not there. You know, so you go there, and but then you find something else, you know, because I found then also a ritual to do something with this energy, and I could fulfill then another another motivation to warn other people, to talk about it.
Ihren Großvater hat sie nicht gefunden. Dafür möchte sie andere Menschen warnen. Sie fühlt sich verantwortlich zu kommunizieren, was passiert ist. Und sie möchte auch Faschismus vorbeugen. Zweifelt aber mittlerweile daran, inwieweit das überhaupt möglich ist, denn gerade die Erfahrung mit Holocaust-LeugnerInnen hat sie desillusioniert.
I think antisemitism is such a strong story. It's really difficult to fight that, I found out. But and it because it became really worse again. People should remember this Holocaust, but I feel a little bit powerless, how you say it. I think, yeah, I did my best, but didn't work.
Inwieweit Kunst Faschismus vorbeugen kann oder nicht, kann ich in dem Podcast natürlich nicht beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich durch das Stück eine neue Perspektive auf Auschwitz gewonnen habe, und zwar im wörtlichen Sinne. Denn ich konnte aus der Vogelperspektive auf das KZ schauen. Hierbei sind mir stärker als je zuvor die Dimensionen des industriellen Mordes bewusst geworden. Meiner Freundin Laura ging es ähnlich.
Man liest und man hört ja super viel einfach über Holocaust, über die NS-Zeit. Man hatte einfach schon super viel drüber gelernt. Aber das war einfach nochmal so eine komplett andere Perspektive auf das Thema, fand ich. Also es hat einem nochmal so einen ganz neuen Zugang gegeben. Weil es vor allem, fand ich, einem gezeigt hat, wie krass eigentlich diese ganze Maschinerie war, also was das eigentlich für ein heftiges System auch war, der Vernichtung. Und es ist eigentlich, also ich habe mich danach einfach gefragt, wie ist es möglich, dass Menschen, anderen Menschen so etwas antun können? Und ich glaube, das war so ein bisschen das Gefühl, das danach geblieben ist, dass man so ein bisschen an der Menschlichkeit oder Menschheit gezweifelt hat. Weil man eben, also gerade bei diesen Großaufnahmen, wo man dann eben diese ganz vielen kleinen Figuren gesehen hat, die alle irgendwie gleich aussahen, hat man einfach ja diese Todesmaschinerie total gut veranschaulicht bekommen.
So lässt sich vor allem die Systematik hinter den Vernichtungslagern gut durch das Theaterstück veranschaulichen. Es wird nicht die Geschichte eines einzelnen Häftlings verfolgt. Es geht nicht um Einzelschicksale. Es gibt keinen Hauptcharakter im klassischen Sinne, denn der Hauptcharakter ist das Lager selber. Außerdem haben die KünstlerInnen darauf verzichtet, gesprochenes Wort zu verwenden. Es wirkt zu witzig, wenn die kleinen Figuren reden, weniger berührend, sagt Pauline Kalka. Für mich ist die Sprachlosigkeit eine der großen Stärken des Stückes. Denn Sprache ist auch komfortabel. Fehlt die Sprache, kann man sich nicht ablenken. Ohne Sprache kann man nicht flüchten. Man muss aushalten, was man sieht. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Kamp das Unfassbare fassbar macht. Das Stück gibt einem die Möglichkeit, der eigenen Angst ins Auge zu blicken.
You canalize your fear, because fear that doesn't have a face, or that fear that doesn't have a feature, is much more is going everywhere in your mind. And when you give it a feature, when you give your fear a feature, it helps getting the rest out of that fear. I think if you say, okay, my fear is everywhere, then it's bothering everything. And if you think, okay, this is the place for my fear, and then around it, the fear is gone. So in that way, I think it's how the human mind works and how art can work, because also it can materialize fear and therefore bring relief.
Während des Stückes konnte ich sehen, wie die Hände der KünstlerInnen die kleinen Puppen bewegen. Und die Puppen sind auch nicht realistisch. Das ganze Lager ist nicht realistisch. Und auch Details wurden aus künstlerischen Gründen verändert. Und dennoch berührt das Stück mitunter mehr als ein durchproduzierter, realistischer Spielfilm. Kamp kann ein Ort für Trauer und Angst sein. Und es kann heilsam sein, gemeinsam als Publikum an diesen Ort zu gehen.
I met a woman in New York. Her mother was also a survivor. And her mother committed suicide. And for her, it was also like going to the shows, being there. It's also like visiting, in a way, her mother, part of her mother. That's you can when you can meet, where you can meet the fear of your parents, or look that in the eye. It also brings you close to them, because it was such an important thing, and it's also happened in your own mind. You know, it's just with also with the puppets, they are not realistic. They have and the whole model is not realistic. Also, that's also good that there's no voices, because you can see something, but you can also fill in a lot yourself.